Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße euch alle und ich freue mich, dass wir unter dem Wort des Herrn zusammen sind. Ja, wir haben schon aus Epheser gehört, wie unser Gott uns liebt, wie er uns als Gemeinde berufen hat. Und er hat sogar für uns gebetet und davon möchte ich heute sprechen. Johannes 17, 13 bis 23, ein Stück aus dem hohenpriesterlichen Gebet. Wir gehen ja auf Ostern zu und Karfreitag. Jesus bittet den Vater im Himmel für seine Gemeinde, habe ich es überschrieben. Da heißt es in diesen Versen, jetzt aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Amen.
Amen.
Ein Abschnitt oder der zweite Teil, wenn man so will, aus dem hohenpriesterlichen Gebet Jesu. Vor dem Gang nach Gethsemane breitet Jesus sein Wirken im Gebet vor dem himmlischen Vater aus und legt es zurück in seine Hände. Er sagt in Vers 3 des Textes, den ich nicht mitgelesen habe, worin dieses Wirken besteht, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Vor seinem schweren Leidensweg bittet Jesus hier seinen Vater für uns um die rechte Gotteserkenntnis, aber auch um die rechte Christuserkenntnis. Er lässt sich nicht ablenken durch die eigene Bedrängnis, die vor ihm liegt und in die er sich begeben wird. Für uns. Als ein echter hoher Priester bittet er für seine Nachfolger vor Gott, seinem Vater. Auch wir selbst, du und ich, wir sind zur Fürbitte berufen füreinander, aber auch für die Obrigkeit und für alle Menschen, für unsere Familien, für unsere Kinder. Sie alle brauchen unsere Gebete. Und vergessen wir nicht die Menschen um uns herum. Als Nachfolger Jesu, als Gemeinde Jesu wissen wir, diese Fürbitte Jesu, die hier deutlich wird im Johannesevangelium, sie hat nicht aufgehört. Er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und bittet für uns. In Römer 8, 34 lesen wir, Jesus Christus ist es, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist und der sich für uns, für dich und mich verwendet. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott, dem Vater. Wir haben einen Fürsprecher an höchster Stelle. Das ist von großer, großer Bedeutung. Und wir dürfen uns von Herzen darüber freuen. Jesu Fürbitte lässt uns die ganze Liebe Gottes zufließen und hat auch die Sendung des Heiligen Geistes zur Folge gehabt. Und er spendet ihn immer noch, wer immer sein Herz öffnet. Seine Fürbitte will uns begleiten und er tritt für uns ein vor dem Vater, damit der Glaube, dein Glaube, mein Glaube, nicht aufhöre. Ja, Jesus ebnet den Weg zum Thron der Gnade, zum Thron in Gottes Gegenwart. Und wir dürfen hineinkommen, ihm begegnen, uns beugen und immer wieder auch freuen und ihn loben und ehren. Und dabei werden auch unsere eigenen Gebete durch Gottes Geist gereinigt und verstärkt. Johannes schaut in Offenbarung 5, Vers 8, im Himmel goldene Schalen, gefüllt mit viel Räucherwerk, das angezündet ist, und davon heißt es, das sind die Gebete der Heiligen. Sie steigen auf, nicht zur Decke nur, sondern in den Himmel, vor das Angesicht Gottes. Und feurige Kohlen vom himmlischen Altar wurden dazu getan, um sie in Brand zu setzen. Auch unsere Fürbitte ist ein wichtiger Dienst vor Gott, den wir gar nicht hoch genug einschätzen können. Nicht immer werden wir gleich Früchte sehen. Und das kann manchmal entmutigen. Du betest und es scheint sich im Moment gar nichts zu bewegen. Dann tut es gut, dass wir uns daran erinnern, dass Gott es immer gut mit uns meint. Und wenn er wartet, dann hat das auch Gründe. Und wir wissen, Jesus tritt für uns ein vor seinem Vater im Himmel. Welches Ziel hat diese Fürbitte Jesu? Zunächst einmal wird deutlich, er schließt alle mit ein, die dem Wort der Wahrheit, die an ihn glauben werden und im Glauben ihn annehmen. Gottes Wort dient dazu, dass wir die Wahrheit erkennen, die uns reinigen will, verändern, heiligen, wenn wir es zulassen. Und so bittet er in Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Eine wunderbare Aussage über Gottes Wort. Und wir dürfen es fröhlich weitergeben und so diesen Samen fröhlich und fleißig ausstreuen. Der Herr sendet uns diese gute Nachricht von der Erlösung zu verbreiten, damit es viele erreicht. Durch die Wahrheit des Wortes Gottes können wir für diese Welt ein Segen sein, in der es so viel Lüge, so viel Gottlosigkeit, so viel Schaum gibt. Ich meine damit Vordergründiges und oft auch Show. Davon will er uns reinigen, auch uns selbst, jeden Einzelnen. Schauen wir nicht auf andere, schauen wir nicht auf diese oder jene, was sie vielleicht falsch machen, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen oder wer auch immer, schauen wir in unser Herz. In Vers 15 wird dann auch deutlich, was Jesus mit seinen Nachfolgern erreichen möchte und wovor er sie bewahren möchte. Er äußert die Bitte, ich bitte nicht, dass du sie von der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich habe überlegt und nachgedacht, als ich das las und über diesen Text ein wenig noch nachdachte, wie macht Gott das eigentlich, uns vor dem Bösen zu bewahren? Und wisst ihr, was die Antwort war? Er liebt uns. Er liebt uns unendlich, damit ein Echo in uns stattfindet und wir ihn wieder lieben. und dann dienen wir ihm nicht mehr oder folgen ihm nicht mehr, weil vielleicht böse Strafe auslöst, sondern weil wir ihn lieben. Wir tun es aus Liebe. Und das ist viel, viel leichter, als wenn du sagst, du musst, du sollst, streng dich an, gib dir Mühe. Wir sind ja keine Zitronen, die ausgepresst werden, sondern ich glaube, wir sind Früchte in Gottes Hand, worüber er sich freuen möchte. Er hat dich so lieb. Und das ist mir so groß geworden. Die Liebe ist es, die uns vor dem Bösen bewahrt, wenn wir ihn wieder lieben, von ganzem Herzen. Und ihr habt vorhin bei der Einleitung, hast du das so ein bisschen deutlich gemacht, dass ich noch hier stehen kann, dass ich noch zu euch kommen kann, das ist Gnade Gottes. Es ist nicht meine gute Gesundheit. Ich habe vor Weihnachten 3 Wochen gehumpelt, weil das Kreuzbein versagte. Aber der Herr ist treu, er hilft. Und so stehe ich wieder hier und das ist alles Gottes Gnade. Und dafür will ich ihm danken. Und das macht mir Freude. Und so sind wir auch heute hier gekommen. War ziemlich doll Regen, manchmal war die Sicht kaum, ja, war so stark, dass es kaum Sicht war. Und wenn einer vor einem fuhr, dann sahst du gar nichts mehr, selbst wenn der Scheibenwischer schnell war. Aber wir sind gut angekommen, Dank sei Gott. Bei der Bewahrung vor dem Bösen geht es aber auch um die Gemeinde Jesu selbst. Satan möchte der Gemeinde gerne Schaden zufügen. Er möchte sie sogar zerstören. Und dabei versucht er immer wieder, Uneinigkeit zu sehen, Streit darüber anzufachen. Bei den Jüngern war es, wer ist wohl der Größte? Wer ist der Wichtigste? Wer ist der Einflussreichste? So heißt es ja oft in der Welt, aber manchmal ist das auch in der Gemeinde so. Und aus diesem Grunde bittet Jesus hier im Gebet um innere Einheit untereinander. Worum geht es in dieser Bitte? In Vers 11 betet Jesus, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Inhaltlich geht es also um die Einheit seines neutestamentlichen Gottesvolkes. Schön, dass du gesagt hast, nicht Ephesus, sondern Lübeck. Ja, wir müssen uns immer wieder angesprochen fühlen, das ist so. Und der Heilige Geist kriegt es fertig, du liest einen Text und du merkst auf einmal, du bist gemeint. Nicht irgendwelche Römer oder Epheser oder sonst wer, Korinther vielleicht. Ja, an diesem Einssein soll die Welt erkennen, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, so heißt es hier. Und wir wissen, das habe ich ja schon betont, dass der Vater uns, dich und mich, genauso liebt wie Jesus selbst. Ist das nicht schön? Wir dürfen seine geliebten Kinder sein. Welch ein Vorrecht! Jeder, der Jesus von Herzen nachfolgt, wird in dieses Kraftfeld der Liebe Gottes mit hineingenommen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, du und ich. Und viele andere noch, die es noch gar nicht wissen. Er hat uns schon geliebt, als wir noch unsere eigenen Wege gingen, Sünder waren, genau. wie der Vater und der Sohn in Liebe und Einheit untrennbar miteinander verbunden sind, so soll es unter uns auch sein. Im Vers 22, 23 sagt Jesus oder betet Jesus: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Von einer ersten Erhörung dieses Gebetes Jesu lesen wir am Anfang in der Apostelgeschichte in den ersten beiden Kapiteln. Am ersten Pfingsttag sind 120 Personen einmütig beieinander in einem Saal. Sie waren alle darauf ausgerichtet, den verheißenen Heiligen Geist zu empfangen. Zuvor allerdings, Jesus war ja 3 Jahre mit ihnen unterwegs, da herrschte nicht immer Einmütigkeit. Ich habe es vorhin schon angedeutet, manchmal waren sie neidisch, manchmal waren sie voller Unglauben, manchmal waren sie stolz und manchmal verstanden sie einfach nur Bahnhof. Sie hörten nicht richtig. Sie waren schwerhörig und manchmal auch schwerfällig, wie du und ich manchmal auch. Zumindest ich. Bei euch müsst ihr das selber beantworten. In Lukas 9, 46 heißt es zum Beispiel: Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Und Jesus musste diese falsche Einstellung immer wieder korrigieren. In Matthäus 18, 3 bis 4 lesen wir, dass er ihnen sagt: Wahrlich, ich sage euch, er hat ein Kind unter sie gestellt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls ins Reich der Himmel kommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, sich demütigen, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Oder er sagt, wer der Größte sein will, sei aller Diener. Und dann hat er auch noch in der Passionsgeschichte seinen Jüngern die Füße, könnt euch vorstellen, wie die auf den straubigen Straßen ausgesehen haben, gewaschen. Wir waschen meistens lieber die Köpfe. Aber Jesus hat die schmutzigen, staubigen Füße gewaschen. Und Petrus war nun ein bisschen vorneweg. Der sagte: Ach Herr, dann aber auch die Hände und den Kopf noch dazu. Und Jesus sagt: Nein, wer gebadet ist, ist rein. Wenn du dieses Bad der Wiedergeburt und der in Empfang des Heiligen Geistes erfahren hast, dann musst du nur da, wo du mit dem Staub der Erde immer wieder in Berührung gekommen bist, gereinigt werden. So hat er das deutlich gemacht. Als die Jünger also zu Pfingsten Einmütigkeit suchten, da kam Gottes Heiliger Geist und vollbrachte ein großes, riesiges Wunder. 3000 Menschen auf einen Schlag an Jesus Christus gläubig werdend. Eine Erweckung. Wir sehen daran, Menschen wurden durch Gottes Wirken überzeugt und nahmen die Botschaft an. Diese Einheit will der Heilige Geist auch unter uns schaffen, wenn wir ihm Raum und Gelegenheit dazu geben. Am Inhalt des Neuen Testaments, besonders in den Briefen, sehen wir, dass diese Einheit manchmal Störungen unterworfen war, die dann korrigiert und bereinigt werden mussten. Paulus hat sich manchmal die Finger wund geschrieben und wahrscheinlich die Knie wund gebetet, für seine Gemeinden. Aber er hat ihnen dann auch Briefe geschrieben. Und die können wir heute noch lesen und können davon lernen. Wie sieht die Einheit aus? Wie kann sie erhalten bleiben? Diese Einheit, um die Jesus den Vater gebeten hat. Das war nicht in erster Linie eine organisatorische, sondern eine geistliche Einheit. Dabei geht es unter anderem darum, dass wir eine persönliche Glaubensbeziehung zu Christus haben. Und das Wissen ist wichtig, dass wir Geliebte des Vaters im Himmel sind, durch Jesus. Und diese Einheit gründet sich auf die gemeinsame Beziehung durch den Geist Gottes zum Vater im Himmel und durch das, was Jesus für uns getan hat. Es ist vor allem eine Herzenseinheit mit Gott und seinem Wort und auch mit meinen Geschwistern im Herrn, mit dir und uns. Ich mache mich zunächst eins mit dem, was Gott über sich selbst sagt und dann auch, was er über mich sagt. Und dadurch wird sich mein Reden, mein Denken, mein Fühlen und mein Wollen und Handeln verändern. Und ich trenne mich bewusst von all dem, was dem Wort Gottes immer wieder widerspricht. Manchmal sind wir so aufbegehrend, rebellisch. Und eine gute Frage ist immer dann, was willst du, Gott? Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Vielleicht regen wir uns manchmal auch über Gott auf, wenn da gerade eine Sache kommt, die wir nicht verstehen, Wege, die wir nicht einordnen können. In solchen Prüfungszeiten kann nur Gebet und Gottes Wort uns helfen, dass wir die Liebe Gottes auch in diesen Situationen erkennen können. In Römer 8, 28 steht dieser Satz, dass Gott in allen Dingen das Beste daraus machen kann, dass er es umdrehen kann, umwenden für uns zum Guten. Es sieht nicht immer gut aus und die Dinge sind manchmal schwierig und manchmal verstehen wir sie auch nicht. Aber dann das Vertrauen haben, Gott ist bei mir, er führt mich. Er hat sich nicht irgendwo zur Ruhe gesetzt und sagt, nun lass die mal machen. Nein, er ist bei dir. Er hilft dir. So oft ich ihn anrufe, hat David immer wieder gebetet, so bist du bei mir. Und gibst meiner Seele Ermutigung, große Kraft. Ja, manchmal gibt es auch Enttäuschung mit Autoritäten. Und die übertragen wir dann unbewusst auf Gott. Und dann hilft nur, dass wir über sein Wesen unsere Einstellung korrigieren lassen. Gott ist gut. Das gelingt am besten, wenn wir sein Wort nehmen. Und ich kann persönlich sagen, was mir auch geholfen hat, die Freude am Herrn. Wenn dein Leben von diesem Lebensstil der Freude am Herrn geprägt wird, dass ein Lebensstil voller Dank, Anbetung und Lobpreis Gottes, aber auch voller Wort Gottes, dass du bewegst in deinem Herzen, wie Maria es getan hat, und dich davon leiten lässt. In 5. Mose 32, 4 steht so eine ganze Aufzählung, wie Gott ist. Und das will ich euch doch noch vorlesen. Er ist ein Fels. Stabil, nicht einer, der jetzt auseinanderbricht. Seine Werke sind vollkommen, ohne Tadel. Denn alles, was er tut, das ist richtig, ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er durch und durch. Das durch und durch stammt von mir. Aber ich habe ja doch schon auch ein paar Jahre Erfahrung. Und insofern, ja, kann ich das so bezeugen. Diese wunderbare Beschreibung des Wesens Gottes dürfen wir in unserem Herzen froh festhalten und uns keinesfalls rauben lassen. Der Feind möchte uns Gott oft mies machen. Er hat das und jenes und sollte Gott und vielleicht doch nicht und er sät gerne Zweifel. Aber es geht um diese Herzenseinheit mit allen wahrhaft Gläubigen. Es geht um die Herzenseinheit mit dem lebendigen Gott und eben auch untereinander. Wir sind Gott nur so nah, wie wir auch einander von Herzen nahe sind. Das bedeutet nicht, dass wir immer alle gleicher Meinung sein müssen. Unsere geistliche Entwicklung und auch der Erkenntnisstand, das ist ganz unterschiedlich. Wir alle sind noch am Werden. Und der eine ist so weit und der andere ein bisschen weiter und der andere noch ganz am Anfang und wie auch immer. In Sachen Einheit sind auch ein paar Fragen in der Gemeinde hilfreich. Gibt es einen Teil des Leibes Christi, mit dem wir nicht identifiziert sein wollen, gleichgesetzt? Gibt es Christen, Gläubige, um die wir einen großen Bogen machen möchten? Gibt es Gläubige, mit denen wir im Dienst nicht zusammenarbeiten oder zusammengestellt werden möchten? Wir sind miteinander und untereinander nur so eins, wie unser Herz frei ist von Reserviertheit gegeneinander. Und diese Reserviertheit untereinander führt leicht dann zu Mangel an Vertrauen und Gemeinschaft. Liebloses Richten, leichtfertige Kritik, Unvergebenheit sind da zu Hause, wo die Liebe fehlt. Im 1. Petrus 1, 22 wird ein guter Weg aufgezeigt, wie diese Liebe wiederhergestellt werden kann. Und gegenseitige Vergebung spielt dabei eine große Rolle. Dadurch werden die Herzen gereinigt. In 1. Petrus 1, 22 heißt es, da ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Ungeheuchelte, nicht vorgetäuschte Bruderliebe. Damit sollen wir leben. So wie uns der Herr anhaltend liebt, sollen auch wir einander annehmen. Natürlich gibt es Menschen, die dir leichter fallen und andere, wo du ein bisschen Schluck auf hast, aber bete einfach für sie. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ja mal eine kaufmännische Lehre vor langer Zeit gemacht, bevor ich Pastor wurde. Und da gab es eine Abteilung mit einem Vorgesetzten, mit dem war nicht so gut Kirschen essen. Und ich wusste, eines Tages komme ich in diese Abteilung für einige Zeit. Und das war auch so. Und er hatte eigentlich immer was auszusetzen und hatte dieses und jenes zu bemängeln. Und dann habe ich angefangen, einfach für ihn zu beten. Und am Ende der Zeit, ich weiß nicht, war ich da so 4, 5 Monate in dieser Abteilung. Ja, da kamen wir ganz gut miteinander klar. Die Gebete richten was aus. Wir sind so unterschiedlich. Und die Ecke, die du hast, die merkst du selber oft nicht, aber der andere stößt sich dran. Und das verletzt ihn und dadurch gibt es so manche Schwierigkeiten. Aber der Herr ist treu. Er kennt dich und mich. Er weiß, wo du deine Schwachstellen hast und deine Stärken. Und wir können einander wunderbar ergänzen. Wir können einander helfen, um diese Liebe füreinander und miteinander dürfen wir immer wieder den Herrn bitten, denn es ist eine Schlüsselrolle in unserem Glaubensleben. Johannes 13, 34, 35 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darum werden alle erkennen, oder daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und diese Liebe, wo soll sie nun herkommen? Du darfst bitten und er wird sie dir schenken. Er liebt dich unentwegt. Lass dich lieben. Und dann fällt manches an Fehlerhaften von uns ab. Oder auch an Nachtragen, an bösen Gedanken oder an Bitterkeiten. Wisst ihr, Bitterkeit ist das Schlimmste, was man machen kann, weil man sich selber vergiftet. Man ist boshaft auf den anderen, aber man vergiftet sich selbst dadurch. Tu es nicht. Vergib, möglichst vor Sonnenuntergang, am gleichen Tag. Dann hast du das nicht mehr, dieses Magendrücken in der Nacht, und du kannst besser schlafen. Glaub mir's. Und auf diese Weise kommen wir dem Ziel näher, welches Jesus in seinem Gebet als seine Herrlichkeit bezeichnet. Diese Herrlichkeit besteht darin, dass wir immer mehr ihm ähnlicher werden. Verwandelt in sein Bild, Stück um Stück. Dass die Menschen erkennen, wer dein Herr ist. Wem du gehörst, wem du innerlich verbunden bist. Diese seine Herrlichkeit soll auch ein bisschen stärker und stärker werden in deinem Leben. Als Mose von der Gegenwart Gottes vom Berg herunterkam, was war da? Sein Gesicht hat gestrahlt und geleuchtet, ist nachher vergangen. Und damit die Leute das nicht gleich merkten, hat er eine Decke davor gehängt. Es gibt ja heute auch Leute mit einem langen Pony oder so. Kleiner Spaß. Aber für mich war wichtig, die Gegenwart Gottes lässt dein Angesicht leuchten. Man merkt das, ob du gebetet hast, ob du mit Gott zusammen warst oder ob du einfach so in den Tag stolperst. Lass dich lieben und du kannst wieder lieben. Und es mag auch mal so ein Bröckschen geben oder auch einen größeren Brocken, der dir vor die Füße geknallt wird. Vergib. Denn dein Vater im Himmel hat dir schon so viel vergeben. Das ist so eine Ladung. Das passt in keinen Lastwagen, glaub mir's. Diese Verwandlung hat aber auch noch eine Ewigkeitsperspektive. Wir werden einen Leib bekommen, der dem Auferstehungsleib Jesu Christi ähnlich ist. Diese strahlende Herrlichkeit von ihm. Er kam in den Raum, die Tür wurde nicht aufgemacht, sondern er war auf einmal da. Die Jünger konnten das ja fast gar nicht glauben am Anfang. Aber dann war er mitten unter ihnen. Und der Thomas, der so ein bisschen sehr zweifelnd war, gibt bei uns sicher auch ein paar Thomase, nicht alle heißen so, aber sind so. Und da sagt der Herr, komm, fass in meine Seite. Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Fass an, damit du merkst, es ist real. Welch herrliche Aussichten. Keine Utopie. Jesus hat es versprochen und er bietet. Oh ja, jetzt werde ich hier schon aggressiv, aber das war wirklich nicht Absicht. Er betet für dich. Ich bin so begeistert, dass er das tut. Und ich weiß, er tut es für jeden von uns, jeden Tag, auch in dieser Minute. Wir müssen diese Liebe und Einheit nicht aus uns selber schaffen. Er schenkt sie dir. aber allen Mangel musst du ihm hinhalten, die leeren Hände, und er will sie gerne füllen. Er hilft dir, er hat dich wirklich lieb. Jesus schenkt seine Liebe, seine Kraft durch seinen Heiligen Geist, den wunderbaren Beistand und Tröster. Bitte ihn einfach. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan. Lassen wir ihn an uns wirken, indem wir ihm immer wieder Raum geben, indem wir ihn einladen und sagen: Herr, im Moment habe ich da ein bisschen Ebbe. Nicht nur Ebbe im Portemonnaie, sondern Ebbe an Liebe. Gib mir neu deine Liebe. Fülle mich damit, dass ich auch über so einen Berg drüber wegkomme, wenn mir mal was vor die Füße geworfen wird oder darüber stolpere. Gottes Geist verbindet uns untereinander und mit dem Herrn. Und dabei wünsche ich euch viel Freude. Die Freude am Herrn hilft, auch die Freude ist unsere Stärke, genau, hilft auch die Freude am Bruder und an der Schwester zu haben. Beim Ausprobieren wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.